Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Für morgen hat Bundeskanzler Scholz angekündigt, im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen. Damit will er den Weg freimachen für Neuwahlen. Am Dienstag werden dann CDU und SPD ihre Wahlprogramme vorstellen. Beide Entwürfe liegen dem ARD-Hauptstadtstudio bereits vor. Im Bericht aus Berlin äußerten sich dazu die Parteichefs Merz und Klingbeil. Unterschiede gibt es vor allem in der Steuer- und Wirtschaftspolitik, die auch mittelständische Unternehmen zu spüren bekommen.
Unternehmer Andreas Nein aus Potsdam installiert Heizungsanlagen und würde gern mit seiner Firma expandieren. Doch das Verfahren, ob er nebenan ein weiteres Firmengebäude bauen darf, zieht sich seit fast 7 Jahren hin. Und bisher sagen die Behörden nein, denn die Bäume hier sind ein geschütztes Biotop. Der Mittelständler fühlt sich ausgebremst.
Man ist vielleicht zu klein. Große Konzerne, Magdeburg Chipfabrik, Tesla, sind wichtiger, bedeutender, weil sie mehr Arbeitsplätze bringen. Und wir, die eigentlich seit 30 Jahren hier schon ein konstanter Arbeitgeber sind, für Ausbildungsplätze sorgen, für Praktikumsplätze sorgen, für Schüler, scheinen nicht so wichtig zu sein. So fühlt man sich jedenfalls.
Dabei ist die Wirtschaft eines der zentralen Themen im nun kommenden Wahlkampf. Dem Vorwurf, dass die bisherige Regierung nur die Industrie unterstützt hat, widerspricht der SPD-Parteichef im Bericht aus Berlin.
Wenn die großen Industrieunternehmen ins Wanken geraten und wenn bei denen Arbeitsplätze abgebaut werden, das hat eine unmittelbare Auswirkung. Und deswegen muss das Programm sehr klar sein. Wir tun was für die gesamte Wirtschaft.
Deutlich kritischer blickt der Kanzlerkandidat der CDU-CSU auf die bisherige Wirtschaftspolitik.
Wir müssen in Deutschland aus der strukturellen Wachstumskrise unserer Volkswirtschaft heraus. Wir verlieren zurzeit Industriearbeitsplätze in einem Umfang wie nie zuvor. Die Zahl wird wahrscheinlich in die Richtung 400.000 gehen. Wir werden über den Jahreswechsel wahrscheinlich bei 3 Millionen Arbeitslosen liegen. Unser Programm ist ein Programm für einen Politikwechsel in der Wirtschaftspolitik.
Unternehmer Nein wünscht sich mehr Reformen, mehr Einsatz für den Mittelstand und steuerliche Entlastung, nicht nur für Großunternehmen.
Ein Wahlkampfstand der SPD in Berlin ist gestern von mutmaßlich Rechtsextremen angegriffen worden. Ein Parteimitglied und 2 Polizisten wurden verletzt. Als Tatverdächtige wurden 4 Männer zwischen 16 und 19 Jahren festgenommen. Nach Angaben der Polizei waren sie aus einem anderen Bundesland angereist und wollten an einer Demonstration Rechtsextremer teilnehmen. SPD-Generalsekretär Miersch sagte im Rundfunk Berlin-Brandenburg, man lasse sich nicht einschüchtern. Eine Woche nach dem Sturz der Assad-Regierung in Syrien hoffen viele Menschen auf einen Neuanfang. Minderheiten wie die Kurden stehen nach der Machtübernahme der islamistischen HTS-Miliz allerdings vor einer unsicheren Zukunft. Noch kontrollieren die Kurden weite Teile im Norden und Osten von Syrien. Sie geraten aber zunehmend unter Druck, etwa durch die von der Türkei unterstützten Milizen an der türkisch-syrischen Grenze.
Fahrt durch das nordostsyrische Autonomiegebiet, wo noch immer Zellen der Terrormiliz IS aktiv sind. Ein Stück weiter, am Ufer des Euphrats, liegt Raqqa. Hier hat die neue islamistische Übergangsregierung noch nicht das Sagen. Aber viele der mehrheitlich arabischen Muslime hegen Sympathien für die neuen Machthaber in Damaskus. Alle Syrer sollten vereint sein, alle Städte verbunden, wir sind alle eins. Überall sichtbar die Spuren der Kämpfe gegen die IS-Terrormiliz, die hier bis 2017 herrschte. IS-Kämpfer hatten ihre Gegner auf diesem Platz hingerichtet. Heute patrouillieren hier die SDF-Truppen der nordostsyrischen Selbstverwaltung, sichtlich nervös, aus Angst vor Unruhestiftern. So wie vor wenigen Tagen, als ein Mann in Raqqa um sich schoss. Eine weitere Gefahr sieht der Leiter des kurdischen Roten Halbmonds in Angriffen aus der Luft. Am Dienstag wurde einer seiner Mitarbeiter durch eine Drohne getötet, mutmaßlich von Seiten der Islamisten, die von der Türkei unterstützt werden. Im Krieg dürfen Rettungskräfte nicht attackiert werden, deshalb war das ein Kriegsverbrechen. Die SDF-Truppen wollen Raqqa gegen die Islamisten verteidigen, zusammen mit ihrem wichtigsten Verbündeten. Soldaten der USA helfen uns, in Raqqa die Stabilität aufrechtzuerhalten.
Ohne die USA als militärischen Verbündeten dürfte es schwierig werden, für die kurdisch dominierten Truppen ihr gesamtes Gebiet in Nordostsyrien zu halten. Deshalb schauen sie mit Sorge auf den künftigen Präsidenten Trump und seine Syrien-Politik.
Fragen wir nach bei unserem Korrespondenten Ramin Sina in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Wer hat denn welche Interessen in Syrien?
Es sind etwa 900 US-Soldaten im Nordosten von Syrien stationiert. Die unterstützen dort eine gewisse Autonomie der Kurden. Russland hat im Westen von Syrien eine Militärbasis am Mittelmeer, dürfte sich aber nach dem Sturz des Verbündeten Assad vermutlich bald aus Syrien zurückziehen. An der Südgrenze rücken israelische Truppen vor auf syrisches Territorium. Dazu gibt es heftige hunderte Luftangriffe der Israelis auf Syrien. Da wird versucht, das Nachbarland schwach zu halten und womöglich auch mehr syrisches Territorium zu kontrollieren. Und auch der politische und wirtschaftliche Einfluss der Türkei, der dürfte sich sehr sicher vergrößern in Syrien. Es gibt ja schon jetzt zahlreiche Milizen, die hören auf die Befehle aus Ankara. Und auch die türkische Lira ist im Alltagsleben hier in Damaskus angekommen. In einigen Geschäften kann man mit ihr schon bezahlen.
Der Sturz von Machthaber Assad ist jetzt eine Woche her. Die Übergangsregierung wird von der HTS-Miliz angeführt, also von Islamisten. Macht sich das im Alltag bemerkbar?
Also man sieht die Milizionäre an jeder zweiten Straßenecke mit Kalaschnikows. Die sind bewaffnet, aber die versuchen sich trotzdem weiter moderat und gemäßigt zu geben. Bislang werden auch keine Minderheiten verfolgt. Das Alltagsleben ist wieder angekommen. Heute waren die Universitäten, die Schulen wieder offen. Das stimmt. Viele Menschen hier hoffnungsfroh, und dann gibt es andere, die sagen aber, die internationale Gemeinschaft, die müsse auch in Zukunft mit dem Mikroskop ganz genau hinschauen, wie die HTS-Miliz agiert.
Ramin Sina aus Damaskus, vielen Dank dorthin. Regen, Kälte und Stürme im Gazastreifen leiden die Menschen unter dem Winter. Sie frieren in ihren Flüchtlingszelten und haben nicht genügend zu essen. Die Vereinten Nationen warnen seit Wochen vor einer schweren Hungersnot. Die Versorgung mit Hilfsgütern wird immer schwieriger, Transporte werden überfallen und geplündert. Zudem gehen die israelischen Angriffe weiter.
Von ihren Zelten aus können sie sehen, wie die Wellen bedrohlich näher kommen. Tausende Vertriebene harren an diesem Strandabschnitt im südlichen Gazastreifen aus. Sie fürchten israelische Luftangriffe und jetzt auch die Kälte des Winters und die stürmische See. Bevor die Wellen wieder sein Zelt wegspülen, will Iyad Abu Taima mit seiner Familie umziehen. Es gibt keinen sicheren Ort in Gaza, aber auf der anderen Seite der Straße sind wir zumindest sicherer vor dem Wasser. Nebenan gräbt diese Familie eine kleine Barriere aus Sand. Ein verzweifelter Versuch, ihre provisorische Unterkunft und die wenigen Habseligkeiten zu schützen. Erst wenige Tage zuvor rissen die Wellen sie aus dem Schlaf. Ich hatte Angst, dass wir alle ertrinken. Wenn die Wellen noch stärker gewesen wären, wären die Zelte hier alle weggespült worden. Ich weiß nicht, wie wir den Winter bewältigen sollen. Wir haben kein Geld, kein Plastik, keine Zeltplanen. Niemand gibt uns was gegen das Wetter. Was soll ich tun? Im Mehl seien Milben und Würmer, erklärt die Mutter. Doch etwas anderes, um die Kinder zu ernähren, habe sie nicht. Es fehle massiv an Nährstoffen aus frischen Lebensmitteln, warnen die Vereinten Nationen. Allein in den vergangenen 4 Monaten mussten 19.000 Kinder wegen akuter Unterernährung behandelt werden. Iyad Abu Taima und seine Familie haben ihren neuen Zeltplatz weiter entfernt von der Küste erreicht. Er hofft vor allem auf eine baldige Waffenruhe. Wir wollen nach Hause zurückkehren, auch wenn es zerstört ist. Wir leben lieber auf den Ruinen als in dieser Situation. Nach Monaten des Stillstands kommt aktuell wieder Bewegung in erneute Verhandlungen für eine Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln.
Bei der Deutschen Bahn ist in der Nacht der neue Jahresfahrplan in Kraft getreten. Neu sind Direktverbindungen zwischen Berlin und Paris sowie zwischen München und Amsterdam. Zum Fahrplanwechsel erhöht die Bahn wie üblich die Preise. Die Flex-Tickets, bei denen man sich nicht auf einen bestimmten Zug festlegen muss, werden um knapp 6% teurer. Zugleich verschlechtert die Bahn die Stornobedingungen.
Im Gepäck hat die Deutsche Bahn mit dem Fahrplanwechsel auch gute Nachrichten für die Reisenden. Große Baustellen der vergangenen Monate sind fertig. Außerdem gibt es zusätzliche ICE-Verbindungen zwischen Berlin und Frankfurt.
Das Platzangebot wird so groß sein wie nie zuvor. Das liegt zum einen daran, dass die ICE-Flotte gewachsen ist auf mittlerweile über 400 Züge. Und zur anderen gehen wichtige Baustellen in die Endphase. Sie werden pünktlich beendet zum Fahrplanwechsel. Vor allem die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim ist wieder befahrbar. Und auch zwischen Berlin und Hamburg werden wir wieder mit den Fernzügen einen Halbstundentakt fahren können.
Mit dem Wechsel hebt die Bahn die Fahrkartenpreise bei den Flex-Tickets um 5,9% an. Spar- und Supersparpreise sowie die Kosten für Bahncard 25 und 50 bleiben hingegen stabil. Der Verband Allianz pro Schiene kritisiert, dass einige Städte vom Fernverkehr abgekoppelt wurden, bewertet die Veränderungen aber insgesamt positiv.
Die Menschen wollen Bahn fahren, wollen auch mehr Züge auf den Gleisen haben. Aber das ist kaum möglich bei den vielen Baustellen, die wir im Netz haben, weil das jahrzehntelang wirklich verkommen und verrottet ist. Und jetzt muss man ganz viel bauen und dann kriegt man nicht mehr Züge drauf.
Zusätzliche Verbindungen gibt es aber ins Ausland. Von Berlin aus fahren regelmäßig Züge in die Schweiz, nach Polen und einmal täglich auch nach Paris.
Was Sie hier sehen, das sind Seegraswiesen, wie hier in der Kieler Förde, spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem. Sie schützen Meeresbewohner und die Küste und können gefährliche Krankheitserreger im Wasser verhindern. Diese antibiotische Wirkung möchte sich die Wissenschaft zunutze machen. Im Kieler Geomar-Zentrum konzentrieren sich Forscherinnen und Forscher deshalb auf die Mikroorganismen, die auf der Blattoberfläche von Seegräsern leben.
Denise Tastemir untersucht am Kieler Geomar die Oberfläche von Seegras. Auf den Blättern befinden sich verschiedene Mikroorganismen, darunter Viren und Pilze. Die Wissenschaftlerin will herausfinden, ob einige von ihnen gegen Krankheiten helfen können.
Einige Mikroorganismen, die auf der Oberfläche von Seegräsern leben, haben eine 3- bis 5-mal höhere antibiotische Wirkung als herkömmliche Antibiotika. Manche von ihnen sogar gegen Erreger, die bei Menschen Erkrankungen auslösen.
Und diesen Effekt wollen sie besser verstehen. Dafür legen die Forscher aus unterschiedlichen Mikroorganismen jeweils eine Kultur an und testen, ob diese einen Krankheitserreger hemmen kann. Bleiben die Töpfchen blau, so wie hier, konnten die Erreger abgetötet werden. Die Tests zeigen, einige Substanzen wirkten sogar besser als gängige Antibiotika.
Wonach wir auch gucken, wir haben die Mikroorganismen, ihre Extrakte, wir kennen ihre chemische Zusammensetzung und wir wissen, dass in ihnen so viele unbekannte Antibiotika stecken. Wir wollen sie charakterisieren und mit ihnen Medikamente entwickeln, vor allem gegen multiresistente Krankenhauskeime.
Doch bis die Forscher aus den Mikroorganismen auf dem Seegras tatsächlich Wirkstoffe hergestellt haben, könnte es noch einige Jahre dauern, sagen sie.
Sturmböen mit Geschwindigkeiten von mehr als 220 Kilometer pro Stunde sind über den Indischen Ozean hinweggezogen und haben auf der französischen Inselgruppe Mayotte große Schäden angerichtet. Mayotte liegt im Indischen Ozean zwischen Madagaskar und der Küste von Mosambik. Bei dem heftigen Sturm könnten nach Einschätzung offizieller Stellen bis zu 1000 Menschen ums Leben gekommen sein. Viele Gebiete sind ohne Strom und Wasser. Frankreichs Innenminister nannte die Situation dramatisch. Wir kommen zum Sport. Am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga haben sich Dortmund und Hoffenheim 1:1 unentschieden getrennt. Derzeit spielt noch Leipzig gegen Frankfurt. Es steht am Ende der ersten Halbzeit 1:1. Am Nachmittag gewann Stuttgart in Heidenheim. Die Mannschaft von Trainer Hoeneß siegte 3:1.
Ausgelassene Stuttgarter Stimmung. Der VfB feierte seinen 4. Pflichtspielsieg in Folge. Die Gäste in Weiß gingen gegen Heidenheim nach 20 Minuten in Führung. Maximilian Mittelstädt traf zum 0:1. Der über weite Strecken offensiv blasse FCH kam in der 41. Minute durch Wanner so sehenswert wie überraschend zum Ausgleich. Doch der währte nicht lange. Enzo Mio mit der erneuten Gästeführung. Kurz vor der Pause. In der zweiten Hälfte hatten die Gastgeber das 2:2 durchaus auf dem Fuß, ließen aber beste Chancen wie hier durch Honsack aus. 5 Minuten vor dem Ende dann die Entscheidung. Woltemade verwandelte einen Foul-Elfmeter sicher zum 1:3 Endstand. Der Heidenheim die 6. Niederlage in Serie bescherte und die Krise dadurch weiter verschärft.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 16. Dezember.
Zwischen dem Hoch über Südwesteuropa und tiefem Luftdruck im Norden gelangt mit kräftigem Wind milde Luft zu uns. Heute Nacht fällt vor allem im Osten und Süden gebietsweise Regen. Der kann im ostbayerischen Bergland gefrieren und zu Glätte führen. An der See und auf den Bergen wird es sehr windig bis stürmisch. Morgen bleibt es oft wolkenverhangen, hier und da regnet oder nieselt es etwas. Chancen auf Sonnenschein gibt es ganz im Süden. Schon zu Beginn der Nacht werden die Tiefstwerte erreicht, 10 bis minus 1 Grad. Morgen Höchstwerte von 4 Grad im Bayerischen Wald bis 12 Grad in Norddeutschland. Am Dienstag im Süden teilweise Sonnenschein, sonst meist dicht bewölkt, zwischen Ostsee und Erzgebirge auch mal nass. Am Mittwoch vor allem im Norden ab und zu Regen, Donnerstag öfter kräftige Schauer mit Sturmböen.
Wege aus der Wirtschaftskrise. In den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Jesse Wellmer berichten wir, welche Ideen die Parteien dafür gerade entwickeln. Und wir zeigen, wie ihre Finanznot die Kirchen in Deutschland zusammenrücken lässt. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.